In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.
Dinos können's besser, Jurassic Lust von Cat Crimson und Alana Troy. Das ist das Buch, das wir heute besprechen bei Stuhllektüre. An meiner Seite der wunderbare Gunnar Krupp.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier in deinem Wohnzimmer. Ich freue mich, diese Folge, ich glaube am meisten von den bisherigen dreien. Also wir haben drei aufgenommen und jetzt kommt die vierte Folge schon. Und ich sag mal so, das Buch zählt zu meinen Lieblingen. Jetzt schon.
Wow, okay, spannend.
Fand ich geil. Okay, sag ich jetzt schon. Also nicht, also geil.
Erregend.
Erregend.
Ich würde auch sagen, und das schicke ich auch schon vorweg, dieses Fantasy-Buch, ich glaube, es handelt sich um Fantasy, ist bisher das Beste von denen, das wir gelesen haben.
Also es hat mir am meisten Freude gemacht, auf jeden Fall das zu lesen. Und das, aber auch aus Cringe-Gründen natürlich.
Ja.
Wir sollten, bevor wir in den Inhalt des Buches gehen, natürlich auch auf das Cover eingehen.
Ja.
Vielleicht vorher, vorweg. Da sieht man einen richtig schlecht gefotoshoppten Dinosaurier.
Ja, da sieht man, dass der nicht am Set war, dass das Photoshop ist. Das ist, glaube ich, ein Ceratosaurus.
Wenn sie überhaupt Photoshop waren, wenn nicht sogar Paint.
Den sehen wir auf dem Cover und drunter sehen wir, also der kommt super weird aus dem Dickicht, würde ich fast sagen, aber eigentlich steht er auf dem Dickicht.
Der steht mitten auf den Bäumen drauf.
Ja, und beobachtet eine Dame, die im Wasser liegt und das in einem Goldbikini, was ihr Markenzeichen ist. Es handelt sich um unsere Protagonistin Miranda Cassidy.
Genau, und wo ich mich dann direkt gefragt habe, okay, dieser Goldbikini, müsste man vielleicht nochmal googeln, Frau im Goldbikini im Wasser, ob das wirklich von denen aufgenommen wurde oder ob das auch irgendwie Shutterstock ist. Also hier steht ja irgendwie Shutterstock.
Genau, irgendwo. Bei den Dino-Bildern ist Shutterstock, bei ihr, das habe ich auch gecheckt, ist irgendwie Fotopia oder irgendwie so eine Fotoseite.
Ah ja, okay, dann. Ja?
Wo ich aber nicht sicher war, was das für eine Seite ist. Also gibt es diese Miranda in echt, fragen wir uns natürlich beide.
Ist sie auf allen Covern die gleiche? Man sieht ja immer.
Schon. Ja, ja, ja.
Und auch immer im See. Da war wahrscheinlich ein Fotoshooting im See irgendwo, haben die Fotos her und dann die Rechte gekauft und dann einfach immer benutzt. Schätze ich mal. Mit Goldbikini. Haben wahrscheinlich schon das Buch aber nach dem Foto geschrieben. Also diesen Goldbikini. Haben das Foto gesehen und daraufhin diesen Goldbikini ins Buch eingebaut, schätze ich.
Also die schöne Variante wäre natürlich, es hätte ein Casting gegeben, wo man explizit gesagt hat, hey, wir suchen noch einen Coverstar für ein Buch, wo es darum geht, Sexfantasien mit Dinos zu haben. Hast du Lust?
Ja.
Aber wahrscheinlich
Jurassic-Lust.
Hast du eine Jurassic-Lust, dabei zu sein.
Das Buch ist im Verlag Spicy Stories, oder so ist nicht, der Verlag ist ein Eigenverlag, glaube ich. Aber es ist unter dem Genre oder was Verlag Spicy Stories, die haben auch eine Webseite, war ich auch drauf, die haben natürlich noch eine andere zweite Serie und auf der Rückseite ist auch noch mal, sind ja auch nochmal Dinosaurier drauf und man sieht schon, alle Dinosaurier, die auf dem Cover und auf der Rückseite drauf sind, kommen auch im Buch vor.
Ja, das ist natürlich für Dino-Fans wie mich schon eine große Herausforderung gewesen, diese zwei Welten, die ich ja beide sehr mag, Frauen in Bikinis und Dinos, zusammenzuführen. Also die Erwartungen waren entsprechend hoch. Spannend fand ich, du hast dir die Mühe gemacht, bist in die Rechercheuntiefen gegangen und hast einen Podcast noch hervorgeholt, was ein Interview war mit der Autorin.
Sie heißt, glaube ich, aber nicht Alana Troy und ich weiß auch nicht, ob diese Cat Crimson wirklich sagt im Podcast, sie haben das zusammengeschrieben, aber ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht doch von einer Person geschrieben
ist. Nur eine Person ist, also das, ich glaube nicht, aber also sie hat ja auch in diesem Podcast die Fragen immer noch mal stellvertretend für sie beantwortet, weil sie nicht dabei sein konnte. Ich glaube, das Buch klingt schon wie so Sachen, die auch bei so einem Mädelsabend bei einem Rotweinglas entstehen hätten können. Was ich ganz spannend fand von der Autorin ist, und ich glaube, das kann man auch vorwegschicken, logischerweise, das ist hier auch alles nicht so ernst gemeint, auch wenn wir das natürlich gleich sezieren werden. Die Hauptprotagonistin Miranda Cassidy hat sie beschrieben als die Kreidezeitschlampe mit Goldbikini. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Tenor, der diesem Buch vorangeht.
Ja, man muss aber sagen, sie ist extra auch Doktorin. also Dr. Miranda Kerr. Sie wollen jetzt nicht so eine dümmliche, nur dauergeile Frau haben. Sie wollen schon eine haben mit Grips,
genau,
die auch eine Forscherin ist und die auch immer wieder die Forschung auch in den Vordergrund stellt bei ihrer Zeitreise. Ja. Sie macht ja eine Zeitreise. Man muss noch eine Sache vorweg sagen, das behandelt sich um einen Sammelband.
Ja.
Es sind eigentlich drei Bücher, sag ich mal, in einem. Und dafür ein Sammelband habe ich gedacht, ist das Buch relativ kurz.
Ja.
Und auch, also Band 1 ist nach 64 Seiten vorbei und auch dafür auch noch große Schrift. Also
es ist ja auch, ne, von dem Genre her, diese Pulp Geschichten, die eh schon so ein bisschen Trash, Trivialliteratur sind. Und ich glaube, das ist eher was man zwischendurch mal im Zug, wenn man sagt, Mensch,
im Zug liest du das?
Ich könnte das im Zug lesen.
Man sieht aber das Cover dann.
Man sieht das Cover.
Das müsste man vielleicht verdecken.
Ja, das wäre auch ein guter Merchandise-Artikel für uns, dass wir so Bucheinbände, Umschläge drucken mit so unseren
Gesichtern. Einfach nur Kafka. Ach so, mit unseren Gesichtern. Ja, schon
mit unseren Gesichtern, mit unserem
Merchandise. Tut mir leid, ich lese gerade ein Trash-Buch.
Nee, ja, aber vielleicht auch was Seriöses, dass da immer draufsteht, die Abhandlung der Psychologie bis heute oder so. Und dass unsere Leute die Bücher auch sorgenfrei lesen können.
Man müsste das natürlich in verschiedene Formaten, extra für diese Bücher. Finde ich eine gute Idee, tatsächlich. Gute Geschäftsidee.
Gut, also Kat Crimson und Elena Troy, wir vermuten, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Diese beiden Damen haben sich zusammengesetzt und hier ein paar Geschichten über Miranda und ihre Erlebnisse in der Kreidezeit geschrieben. Und die erste Frage, die man sich wahrscheinlich in so einem Roman stellt, das frage ich dich natürlich als Autoren, ist, okay, wir wollen eigentlich ein Mädel haben, was sich ein bisschen durch die Kreidezeit masturbiert, aber wie kommen wir denn da hin?
Wie kommt man da hin? Da gibt es natürlich eine gute Backstory.
Ja.
Das haben die sich natürlich gut überlegt. Und zwar spielt das Buch nicht im Jahr 2024, sondern, ja, weiß man nicht ganz genau, ungefähr 2100, 2090, irgendwie so wird es sein. Es wird einmal eine Jahreszeit genannt, die ist so irgendwie um 2090, glaube ich.
Das heißt, wir könnten das potenziell noch erleben, dass Frauen in die Vergangenheit reisen können, um sich mit Dinos zu vergnügen.
Hoffentlich, ja. Dann müssen wir natürlich auch mitreisen. Sonst kriegt man natürlich nichts mit. Ja, sie reist durch, nicht freiwillig in die Vergangenheit.
Ja, das war für mich die erste krasse Überraschung im Plot. Es gibt einen ganz klaren Antagonisten, das muss man sagen. Das ist ja dieser Dr. Hubert McEvoy, der da in dieser Forschungsabteilung, wo sie auch ist, der Leiter ist. Und der wiederum ist, wenn man das so zusammenfassen will, quasi eifersüchtig auf einen sehr gut aussehenden Kollegen namens Bradley, der laut Autorin Bradley Cooper nachempfunden ist. Und Miranda interessiert sich eigentlich nur für diesen Bradley und Hubert wird dann so ein bisschen eifersüchtig und dann kommt es zu einem Übergriff, das kann man nicht anders sagen. Miranda wird betäubt und in die Vergangenheit geschickt.
Genau, sie wollte sich eigentlich mit Bradley treffen.
Ja.
Aber dann tauchte statt Bradley Hubert auf und sagte, wenn ich dich nicht haben, wollte sie küssen, glaube ich. Und wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich niemand haben, nie wieder oder irgendwie sowas.
Wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich der T-Rex holen. So hätte er es vielleicht auch formulieren können. Ein sogenanntes Chronometer wird benutzt und damit wird sie in die Vergangenheit.
Ich finde sowieso, dass sehr, sehr viele schlau klingende Wörter in diesem Buch drin vorkommen. Das kann man auch vorwegnehmen. Chronologe, DNA-Sequenzer, Herbivoren, Karnivoren, alles noch nie gehört. Ja. Und ich finde, es hat was so, dass man, also man hat den Anschein, als hätten die extra Fachbegriffe gegoogelt und da eingebaut.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass diese Literatur für mich zu vielleicht sogar den wichtigsten Erzeugnissen über aktuelle Erkenntnisse aus der Kreidezeit zu zitieren ist. Denn sie stellen auch krasse Thesen auf, wie dass zum Beispiel eine Diplodocus-Herde, das sind so langhalsige Sauropoden, dass die in einer Herde von bis zu 20 Tieren. Jetzt sagst du auch
Sauropoden.
Ja, also das sind diese Pflanzenfresser, dass die nicht in einer Herde von 4 bis 6 Tieren unterwegs sind, wie das der aktuelle Forschungsstand ist, sondern in einer Herde bis zu 20 Tieren.
Ja, das finde ich auch spannend, dass sie immer wieder auf die Wissenschaft widerlegt und Dinge tatsächlich auch feststellt. ja. die tatsächlich die komplette Dinosauriergeschichte auf den Kopf stellen.
Absolut. Das ist seit Federn ist das das Krasseste, was wir gehört haben. Auch ein Ceratosaurus, der später drin vorkommt, wo es in einem Nebensatz heißt, nun, eigentlich galt der zu Zeiten der Kreidezeit schon als ausgestorben. Also da habe ich doch den einen oder anderen Paläontologen, der eigentlich nur versucht hatte, sich selbst zu befriedigen, schnaubend das Buch zu klappen sehen, weil ich dachte, das können sie jetzt nicht wirklich behaupten.
Ja, ich finde das aber geil, dass sie immer sagt, ja, da hat die Wissenschaft ja tatsächlich einen Fehler gemacht. Da habe ich jetzt eine neue Erkenntnis entdeckt. Aber es kommt erstaunlich oft vor, dass sie irgendwelche Sachen widerlegt. Aber ist ja auch normal. Wahrscheinlich stimmt das ja auch wirklich. Würde sowas passieren. Aber ist natürlich auch gewagt, sag ich mal.
Es ist gewagt, sich es da nicht mit der ganzen Wissenschaftscommunity auch zu verscherzen, die man ja schon auch ein bisschen anspricht mit diesem Buch wahrscheinlich.
Und man, ja genau, man, die lesen ja wahrscheinlich das.
Ja.
Gut, gehen wir mal rein in Band 1 oder was?
Ja.
Also wir haben schon eben gerade die Vorgeschichte erzählt, dass also dieses kleine, wie sie überhaupt in die Vergangenheit kommt. Und dann geht es eigentlich gleich relativ schnell zur Sache in Band 1, weil man hat natürlich keine Zeit zu verlieren. Die Seiten für ein Buch sind teuer und sie findet dann relativ schnell ein Triceratops-Horn.
Ja, genau, also ne, nachdem sie erstmal so diese ganzen Basic Needs befriedigt hat, nämlich Unterschlupf sich besorgen und Wasserstelle besorgen und irgendwelche Ginkgo-Früchte, die sie dann da frisst und so weiter, startet das Ganze auch relativ metaphorisch und dann, du hast es schon gesagt, kommt der Auftritt des Triceratops, der so ein
bisschen... Sagt man Triceratops, nicht Triceratops? Ich weiß es immer nicht.
Triceratops. Ich würde Triceratops sagen, aber ich bin jetzt auch nicht sicher, ne? Ihr Blick schweifte über das weite Land und dann sah sie. In einiger Entfernung bewegten sich 4 massive Exemplare der gehörnten Pflanzenfresser, anscheinend um zu grasen. Eines der Tiere war größer als die anderen, wirkte mächtiger, beeindruckender. Es schien ein Bulle zu sein und immer wieder hob er majestätisch den Kopf, um seine Umgebung zu beäugen und mögliche Feinde frühzeitig zu entdecken. Ab und zu gab er ein lautes Schnauben von sich, was den Sand um ihn herum aufwirbelte. Ein prächtiges Tier, das im Gegenlicht der schon tiefstehenden Sonne wie ein gigantisches Fabelwesen wirkte. Miranda war fasziniert und sie konnte sich nicht satt sehen. Und dann merkt sie, beim Anblick dieses Bullen kommt es zu ungewöhnlichen Regungen, würde ich sagen, in ihrem Körper. Und sie merkt, dass da ein bisschen mehr sein könnte zwischen ihr und diesem Triceratops-Bullen, der dann auch noch Blickkontakt sucht, während er ein Weibchen befriedigt.
Ja.
Das ist so die erste Stufe der Eskalation. Zwischendurch suchte er immer wieder den Blick Mirandas und als ob er ihr etwas demonstrieren wollte, bestieg er unvermittelt das Weibchen und laut röhrend bewies er auf unmissverständliche Art seine unbändige Männlichkeit.
Ja, stark, oder?
Ja, also da, das merkt man auch an diesem Buch, dass sich das so langsam wie in einem Klimax versucht ranzusteigern.
Ja.
Am Anfang ist es nur so eine Masturbation, dann beobachtet sie ein Tier beim Sex mit einem Weibchen und dann findet sie eben dieses Horn von ihm, was irgendwie dann ja vielleicht bei einem Kampf verloren gegangen ist und dieses Horn nimmt sie mit nach Hause.
Mhm.
Und dann kommt
Und dann es, merkt sie, glaube ich, auch, dass offensichtlich durch diese Zeitreise sie geiler geworden ist.
Das steht auch das ist natürlich wissenschaftlich noch nicht so eindeutig belegt, aber es kann eine Nebenwirkung sein von Zeitreisen, dass man unendlich geil wird.
Was wir noch, wie eben vergessen, was mir noch aufgefallen ist, ganz am Anfang wacht sie ja auf dann plötzlich und ich finde, sie braucht erstaunlich lange dafür, dass sie auf einem Felsen liegt.
Ja.
Und auch es ja offensichtlich hell ist, braucht sie erstaunlich lange, dass sie bis sie feststellt, dass sie nicht zu Hause ist.
Also da, das ist nach einem, ja gut, vielleicht durch den Alkohol, durch die Medikamente, die ihr da irgendwie eingeflößt wurden.
Ja, sie liegt halt auf dem Felsen mitten am Tag zwischen irgendwelchen Riesenbäumen und merkt, ich bin offensichtlich nicht zu Hause.
Ja gut, aber der erste Gedanke wäre auch nicht, ach Gott, wo bin ich denn wahrscheinlich in der Kreidezeit? Sie hat dieses Horn zu Hause und merkt dann wieder, erinnert sich quasi, das ist auch so ein Stilmittel hier, dass es sehr viele Rückblenden auch gibt oder dass sie sich nochmal an schöne Momente erinnert. Und sie greift dieses Horn, reibt sich an dem Horn und sagt dann, ohne es eigentlich zu wollen, schob sie das Horn weiter nach oben, bis es zwischen ihren Brüsten lag. Auch das fühlte sich gut an. Unwillkürlich bewegte sie ihren Oberkörper, um dieses mächtige Ding noch intensiver zu spüren. Ihre Hände schoben ihre Brüste weiter zusammen, pressten sie gegen das Horn und dann geriet auch ihr Unterleib in Bewegung, wie von selbst. Und dann schiebt sie sich das Ding unten rein. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja.
Wie ging es dir dabei?
Ob mich das erregt hat, willst du jetzt schon wissen.
Zum Beispiel?
Nee, da glaube ich noch nicht. Aber ich habe tatsächlich irgendwann schon gedacht, so, oh, das ist ja jetzt, finde ich jetzt gar nicht, also man darf ja ehrlich sein
hier. Ja.
Ich finde es schon, teilweise habe ich dann gedacht, oh, das ist...
Also,
wie ging es dir nicht so?
Ja, also doch.
Also nicht schon, dass ich jetzt Pause machen musste.
Ja. Also das nicht. Ich finde, im Laufe des Romans, ich habe mich schon sehr hereinversetzt, versucht es zu tun in diesen Triceratops-Bullen.
Ja,
das klar. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich, weil ich auch ein ähnlich großes Gehirn habe.
Aber ich finde auch, dass diese Ausdrücke, die sie dann verwendet, auch oft die gleichen sind. Mit den Händen an den Schenkeln, fährt er nach oben, Zunge überall oder Küsse überall. Das kommt relativ häufig vor und dann stumpft das dann auch irgendwann ab, finde ich.
Ja.
Wenn immer die gleichen Ausdrücke kommen.
Zumal der Spielraum der Sexarten einfach auch nicht so groß ist. Ich meine, so viel geht halt nicht.
Mit dem Dinosaurier.
Jetzt, ja. Also so viel kann man halt nicht
machen. Naja, ich war schon sehr überrascht mit dem Triceratops, denn es geht ja jetzt noch weiter.
Die werden schon kreativ, das stimmt schon.
Man kann sich vielleicht denken, weil wenn man den Triceratops kennt, man weiß, wie der aussieht, kann man sich vielleicht schon denken, was dort passiert.
Ja, also die Hörner sind natürlich als Phallus-Symbol hier zu verstehen. Nachdem sie sich mit dem Horn befriedigt hat, trifft sie dann erneut den Triceratops. Ich weiß nicht, ob er sie da schon gerettet hat, aber er rettet sie auch mal von einem Angriff. Jedenfalls trifft sie diesen Bullen wieder, der auch schnauft, und sie masturbiert vor diesem Bullen. Die bringt das Horn auch mit von ihm und macht es sich dann hemmungslos vor dem Triceratops-Bullen. Das ist natürlich erstmal hot, klar.
Klar.
Also da, ne? So. Das ist so ein bisschen der Punkt für vielleicht die erste Pause gewesen. Miranda fühlte sich wie auf einer Bühne, heißt es, lüstern angestarrt von einem Bullen und nun würde sie ihm eine Show liefern. Auf Seite 50 bin ich. Aufreizend langsam stellte sie sich über das Horn, bewegte ihre Hüften, nahm das Horn zwischen ihre Beine und rieb ihre Schenkel daran. Ihre Hände strichen über ihre Brüste und sie spürte die harten Nippel unter dem Bikini-Oberteil. Ganz leicht beugte sie die Knie, nur so viel, bis die Spitze des Horns ihre Klitoris berührte. Oh Gott, war das geil. Sie hob sich wieder ein Stück nach oben, dann wieder nach unten.
Lesen wir jetzt alle von diesen Szenen vor?
Eigentlich?
Nein.
Schade. Aber ich finde, es zeigt ein bisschen, also ich lasse ja auch immer noch Raum für den Höhepunkt der Szene. Das können die Leute schon noch selber lesen. Fand ich an sich, also ich meine, Voyeurismus ist ja immer irgendwie erotisch in einer gewissen Konstellation.
Ja, gerade wenn man Dinosaurier, ist es wahrscheinlich noch mal eine Stufe höher.
Aus Dino-Sicht muss das wirklich mega geil sein, das
ja.
zu lesen. Also ich glaube auch, die primäre Zielgruppe für das Buch sind für mich schon eher Dinos.
Wäre schön, ja.
Oder?
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, wie das so rumgegeben wird unter so einer Triceratops-Herde, wo jeder mal so ein bisschen liest, bis der Lehrer irgendwie sagt, was liest ihr denn da für einen Müll? Kann ich mir vorstellen.
Und dann passiert wieder ganz kurz nichts. Also es passiert häufig in diesem Buch auch einfach nichts. Da werden so Sachen beschrieben, die einfach langweilig sind, die man nicht überspringt. Also da wird über drei Seiten dann geschrieben, wie sie in ihre Höhle geht zum Beispiel manchmal. Und da passiert gar nichts.
Ich glaube, das ist einfach das Stilmittel, dass sie versuchen, so zwischen den einzelnen sexuellen Höhepunkten, dass sie so eine Ruhephase danach eingebaut haben.
Ja, die denkt auch manchmal, oh, jetzt werde ich beobachtet oder sowas. Und dann passiert es aber gar nicht. Da ist gar nichts. Also viel führt einfach zu nichts.
Und eigentlich sind das nur Baustellen zwischen den Sexszenen.
Dann hat sie sich auch einmal plötzlich verlaufen, aber das war auch gar nicht schlimm, dann war sie plötzlich wieder zu Hause. So, ich sag mal nicht, okay, warum hat sie sich denn dann verlaufen?
Genau, also der Bulle spielt hier wirklich die Hauptrolle in diesem ersten Band. Der rettet sie dann noch vor einem Fischfresser, von einem Baryonyx und wird dafür auch fürstlich belohnt, kann man sagen, denn dieser Bulle nimmt sie dann Huckepack. Sie reitet ihn dann, der Bulle unter ihr schien nicht nur zu wissen, was sie wollte, sondern auch, was sie brauchte. Er begann seinen Kopf nach oben zu stoßen, rhythmisch.
Genau, also mit dem vorderen Horn, das muss man nochmal sagen, was sie sich einführt. Das hast du jetzt nicht, Reiten heißt ja auch oft wirklich reiten.
Ja, es ist nicht das Reiten, es ist aber das as close as we can get in so einem Band. Weil ich dann auch dachte, also also an der Stelle habe ich mich gefragt, kommt es denn eigentlich noch zu einem richtigen Sex? Und dachte, das geht wahrscheinlich gar nicht, weil das ja einfach Sodomie ist auch, oder?
Das sagen die auch im Podcast, aber die sagen auch so ausgestorbene Arten, wissen sie auch nicht so genau. Aber ich wollte dich nämlich genau das am Ende dieses Podcasts eigentlich fragen, weil, man kann es jetzt ja vorwegnehmen, du hast es ja eigentlich schon gesagt, es fehlt was. Man sieht eine Sache, sieht man nämlich nie oder liest man nie.
Ja.
Den Dino-Penis. Kommt gar nicht vor.
Nee. Der spielt gar keine Rolle und das fand ich schon
enttäuschend. Vielleicht Sammelband 2 nochmal lesen.
Naja, ich glaube, dass sie ja im Podcast auch gesagt hat, dass sowas wie Dino-Sperma und so weiter, nee, das ist ja alles zu eklig. Und da muss ich sagen, also in guten Erotik-Romanen gehört für mich schon ein bisschen Dino-Sperma auch.
Eigentlich ja. Und das habe ich irgendwie gedacht, so okay, das kommt gar nicht vor. Und sie schafft trotzdem diese Erotik aufrechtzuerhalten mit seltsamen, sag ich mal, erotischen Fantasien, die da vorkommen. Auch
viel Voyeurismus, hast du gesagt, viel so Frauen, die heimlich beobachtet werden. Ist es da jemand? Ich meine, wie oft fragt man sich das wahrscheinlich als Frau? Und man sagt, oh, warte mal, ist da ein Ceratosaurus hinten im Gebüsch, der mich beobachtet? Nee, es ist nur der alte Nachbar. Aber damit wird schon viel kokettiert hier auch. Trotzdem hatte ich bei dem Triceratops, nachdem er sie zweimal rettet, einmal vor einem Fischfresser, einmal aus dem Treibsand, dachte ich, Herrschaftszeiten, jetzt gib dem jungen Mann noch mal einen Handjob.
Gut, dann ist auch Band 1 eigentlich schon abgeschlossen. Also sie reitet das Horn als großer Höhepunkt.
Ja, Band 2 zeigt dann wieder, dass sie sich noch mehr mit ihrem Keilezeit-Dasein identifiziert. Also es kommt auch selten dazu. Also sie findet sich schon mit dieser Situation ab auch, muss man irgendwie sagen. Sie
ist nie irgendwie verzweifelt oder so.
Es ist immer zwischen Erregung und ich müsste mal wieder was trinken. Dann, ganz spannend, fängt sie an zu fischen.
Ja, sie mit hat ja Speere baut sie sich.
Genau, aus ihrem Okapi-Messer, was sie dabei hat, zufälligerweise natürlich.
Ja, die war ja vorher auf einer Kostümparty, das haben wir ja gar nicht erwähnt. Deswegen hat sie ja überhaupt diesen Bikini an und einen Utility-Gürtel. Wo so ganz viele seltsame Gadgets, auch wie so ein Cocktail hat sie dabei noch, eine Trinkflasche. Also das ist schon gut, dass sie diesen Gürtel hatte.
Und auch da beim Fischen zeigt sich wieder so dieser Roman, diese Dualität des Romans zwischen wirklich Existenzangst und Masturbation. Denn nachdem sie dann einen Fisch fängt, befriedigt sie sich erstmal wieder.
Ja, also sie hat ja auch nicht viel mehr zu tun.
Dann Auftritt vom Ceratosaurus.
Ja, es ist so geil, weil man lernt so viel in diesem Buch. Ich musste dieses dann auch erstmal, du bist ja Dino-Fan riesiger, du kennst ja die ganzen Dinosaurier. Ich musste die ja alle googeln immer.
Naja, ich sag dir, warum der ausgewählt wurde. Das ist eigentlich,
weil der auch Hörner hat.
Genau. Ja. Und da gibt es leider nicht so viele Fleischfresser, die bewiesenermaßen Hörner haben. Und deswegen Auftritt des Ceratosaurus, der zu dem Zeitpunkt wohl ausgestorben war. Wobei im Roman gefragt wird, ob er vielleicht der Letzte seiner Art ist, was es natürlich noch hotter macht. Der beobachtet sie dann. Ja, kommt ihr dann ein bisschen näher, will sie nicht fressen, weil er doch ein bisschen mehr in
ihr findet sie auch irgendwie hot, ja, auf seltsame Weise. Ist das aber auch ein Pflanzenfresser?
Nee,
das ist dieser
Fleischfresser, ja.
Wie heißt das nochmal, Fleischfresser?
Carnivore.
Carni West,
und dieser dieser Ceratosaurier bewegte sich wieder rückwärts zwischen die Bäume und strich mehrmals mit dem Kopf an der Baumrinde entlang, als er sie da entblickt. Dann drückte er seinen mächtigen Körper mit dem Bauch gegen einen kräftigen Stamm eines Ginkgos und schubberte sich daran.
Ja, da merkt sie natürlich sofort, der will sich gerade selbst befriedigen.
Ja.
Das ist nicht irgendwie, hat nichts mit der Haut oder so, Hautkrankheit zu tun. Nein, nein. Sie ist sofort überzeugt, ja, der findet mich hot.
Und da muss ich schon denken, okay, immerhin gibt es verschiedene kreative Wege, wie die Dinos sich auch selber befriedigen und wie sie das im Zusammenspiel tut, dafür, dass ja auch da wieder wir nichts über den Penis des Ceratosaurus erfahren.
Ich will auch wissen, ist das tatsächlich auch in der Wissenschaft bewiesen, dass die das so gemacht haben? Die wird ja gegoogelt haben. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich auch sagen, Alana Troy und Cat Crimson sind Paläontologen, weil die wissen echt sehr viel über Dinosaurier.
Zumindest behaupten sie sehr viel, ja. Dann wird sie von auch diesem Fleischfresser wieder verfolgt und wird erneut gerettet. Das ist auch so ein wiederkehrendes Thema.
Ja, Denzel in Mistress nennt sich das, glaube ich.
Aha, ja.
So Prinzessin Peach, die immer wieder gerettet werden muss. Also das ist auch, kommt wieder vor. Und wieder ist der Dinosaurier, diesmal der Ceratosaurus, ist am Ende wieder der Held.
Der bringt ihr sogar einen Fisch zwischendurch.
Genau, ja.
was ich spannend fand.
Da hat sie auch Angst wieder, dass sie was, also dass sie hat auch dauernd Angst dann und dann passiert es doch nicht. Das ist auch schön.
Und dann berührte sie etwas anderes, ein Zweig, dessen weiche Blätter über ihre Haut strichen.
Ja, also das war zum ersten Mal ein Moment, wo ich denke, jetzt wird es aber langsam wirklich unrealistisch, weil
der bis dahin war noch alles Common Sense.
Ceratosaurus streichelt sie mit einem Zweig und führt diesen Zweig dann auch irgendwann ein und befriedigt sie mit einem, mit einem Zweig.
Da war für mich auch, also ich würde sagen, auch Fantasy hat seine Grenzen an der Stelle.
Also, dass ein Dinosaurier eine Frau, eine menschliche Frau mit einem Ast befriedigt, weiß ich nicht.
Es wäre auf jeden Fall auch das wieder eine Revolution.
Und dann fängt sie ja an, seine Hörner, also an den Nasen, also sind Nasenhörner?
Ja, ist ein Nasenhorn,
Also Nasenhörner zu reiben und sie hat irgendwie auch drei Hörner und reibt so alle drei Hörner.
Ja.
Ich mache das gerade hier vor für Andreas. und tatsächlich kommt der dadurch zum Höhepunkt. Und ich weiß auch nicht, ob das so bewiesen ist bei den Sauriern, dass sie von den Nasenhörnern, ob die da überhaupt was spüren, keine Ahnung.
Ja, also Horn ist ja meistens sehr unempfindlich.
Ja.
Das kennt jeder, der schon mal versucht hat, Nashorn zu befriedigen. Die spüren da gar nichts.
Macht man das auch an dem Horn vorn eigentlich, ne?
Ja. Ist es nicht sogar so krass, dass man auch so Elfenbein und Nashörner, also dass man denen das ja auch abschneiden kann? Jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches, aber dass die da nicht so viel Schmerz empfinden haben?
Also weiß ich nicht. Ne? Also Schildkröten, habe ich gehört, merken das, wenn man den Panzer streichelt oder so.
Ah, okay. Also auf jeden Fall besteht da normalerweise keine Gefahr, dass das Nashorn zum Höhepunkt kommt, während die Wilderer sich versuchen, daran zu schaffen zu machen. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und dann sind wir im dritten Band, zumindest bei mir, wenn du bis dahin nichts mehr hast.
Ich habe nur so ein paar schreibliche Sachen, aber das zieht sich komplett durchs Buch. Ich kann nur eine mal wieder einstreuen. Was mir aufgefallen ist, dass sie sehr oft aufwacht. Also in Schreibratgebern, ich habe so zwei, drei Schreibratgeber, heißt es immer auf keinen Fall aufwachen am Anfang immer zu schreiben. Oder auch Traumsequenzen sind immer scheiße eigentlich. Die will auch keiner lesen, es ist einfach immer dumm. Und hier ist es passiert, es ist andauernd, dass sie irgendwas träumt oder auch aufwacht am Romananfang oder Kapitelanfang. Und das ist einfach immer Kacke.
Ja, also dann wird der dritte Band dir natürlich mega gefallen haben.
Also ich fand das komplett dumm, den dritten Band.
Also da dachte ich auch, what the fuck. Schwingende Ekstase heißt es. Und ihr könnt es vielleicht schon dem Titel entnehmen. Es geht in dem Fall um einen Flugsaurier, dem sie begegnet. Und der Rest ist mir gar nicht so richtig klar, was da wirklich passiert und was da nicht passiert. Fakt ist, sie beobachtet so eine Saurierherde und frisst dann so ein paar Beeren.
Ja.
Und es wird so ein bisschen kontextualisiert, dass diese Beeren so eine Art Halluzination, Fiebertraum bei ihr auslösen.
So, dann gibt es natürlich wieder so erotische Träume von diesem Bradley, aber auch irgendwie hat er einen Schnabel wie so ein Vogel, dann merkt man schon, okay, irgendwas geht hier vor und am Ende ist sie dann in einem riesigen Nest eines Flugsauriers.
Ja.
Der sie da offenbar hineingetragen hat und ist dann aber wieder die Beeren, wo man denkt, ja, aber da muss man doch eins zu eins zusammenzählen. Und sagen, ja, höchstwahrscheinlich sind es die Beeren, die dazu geführt haben, dass du Sekunden, nachdem du die gegessen hast, Halluzinationen bekommen hast. Also, vielleicht, dann isst man doch vielleicht nicht nochmal diese Beeren.
Vielleicht ist es natürlich ihr tiefes Verlangen, nach diesem ganzen Aufenthalt, sich einfach auch diesen Träumen auch hinzugeben, weil die Realität so erschreckend gefährlich ist. Denn sie wurde schon zweimal fast gefressen und musste da immer gerettet werden. Also vielleicht macht sie das sogar sehenden Auges, dass sie da reinbeißt. Und dann im Nest liegt es Quetzalcoatlus, ein sehr großer Flugsaurier, der ja zumindest auch irgendwie nach einem aztekischen Gott oder so benannt ist, irgendwas in die Richtung.
Genau, und da haben die jetzt nämlich wahrscheinlich gegoogelt, wo danach der benannt ist, weil dann plötzlich hat sie wieder so eine Eingebung und wird von so Menschen in eine Pyramide gebracht, von so einer Gruppe von Menschen, und wo sie dann auch zu so einer echten Maya-Gottheit gebracht wird, wo man denkt, so, was ist denn jetzt los? Wieso? Ich will doch nichts von Maya-Tempel und Maya-Gottheiten lesen. Das fand ich alles sehr absurd. Und ich konnte dem auch nicht ganz folgen, muss ich ehrlich sagen. Bei den ganzen Träumen und surrealen Begegnungen, das war einfach alles wirr auch geschrieben. Und ich bin da auch eher der Fan der realen Geschichte, wenn man das in dem Fall so sagen kann.
Ja.
Aber nicht dann noch Halluzinationen und Träume und alles wie bei Wupp, ich möchte, wenn dann, in der Kreidezeit gerne bleiben.
Also ich glaube, das rührt auch ein bisschen daher, dass das Buch ja nicht so richtig ein Ende hat. Und ich dachte in dem Moment, als ich gelesen habe, ah, jetzt steuern wir irgendwie auf das Ende zu und es gibt vielleicht so ein ganz lamen Review wie, es war alles nur ein Traum. Und ja. Sie ist immer noch auf dieser Party.
Nein, nein, es gibt ja noch Band 3, 4 und 5, 4, 5 und 6, glaube ich.
Genau, und es endet ja dann auch sehr offen, das Buch. Und ich dachte erst so, okay, ist dieses Aztekenritual jetzt die Auflösung, dass sie doch irgendwo ganz woanders ist und alles nur sich in ihrem Kopf abgespielt hat. Aber nein, es ist nur ein weirder Fiebertraum, in dem sie dann mal, und ich glaube, das ist der Grund, dass sie dann quasi als Höhepunkt, weil man ja den Leser die ganze Zeit aufgegeilt hat, so geätscht hat und immer wieder ihn hat runterkommen lassen, dass man dann gesagt hat, okay, wir wollen jetzt irgendwie noch eine Szene mit einem Menschen einbauen, wo sie mit einem Menschen vögelt.
Ja.
Und hat da wirklich aber aus meiner Sicht zu viel in Kauf genommen, um das möglich zu machen, weil das war super absurd.
Ich fand die Sexszene mit den Dinosauriern auch besser.
Ja, Herrgott. Also sonst hätte ich doch einen Menschenporno gelesen, also Erotikroman, oder?
Ist das eigentlich so ein Ding, seltsame Pornbücher? Ich weiß es gar nicht. Gibt es da noch mehr?
Müssten wir herausfinden.
Außer Coronavirus-Buch hatten wir auch mal.
Ach ja, stimmt.
Kissing the Coronavirus.
Aber außer Dinosauriern, was, also gut, Gegenstände natürlich, aber das kannst du ja wirklich
machen. Diese Cat Crimson und Elena Troy schreiben ja oder haben im Podcast erzählt, wahrscheinlich ist es auch schon raus, dass sie ein so Sci-Fi Star Trek-mäßige Reihe auch schreiben.
Ja, im Weltall, das wäre natürlich was. Weil Gegenstände, sowas ist ja langweilig, das kann man ja einfach machen.
Ja.
Also wenn man Bock auf seinen Kühlschrank hat, was soll der tun? Ich habe, wie gesagt, ich habe mich gefragt, wen soll das Buch erreichen und dachte dann schon so, okay, also irgendwie ist es natürlich sehr weiblich geschrieben, so alles. Ist ja nicht enorm pornös, aber wer ist wirklich so die Zielgruppe für diese Bücher? Weil ja, Männer sagen sich doch, naja, warum, also soll ich jetzt der Triceratops sein? Was soll ich daran geil finden? Umgedreht, man will ja aber auch nicht einen männlichen Protagonisten haben, der da dauernd auf Flora und Fauna kommt. Also in beide Richtungen dachte ich so, wer holt sich sowas?
Ja, ich gar keine Ahnung. Aber es hat ja tatsächlich auch ein paar Amazon-Rezensionen, die durchaus passabel sind, sag ich mal, irgendwas 3, irgendwas, wo man aber auch vermutlich sagen kann, man kriegt ja auch, was man erwartet, wenn man sich das Cover anguckt. Man erwartet alles klar, das wird ein Trashbuch von Dinosauriern mit Frauen, eine Frau mit Dinosauriern. Und genau das bekommt man ja. Also ich weiß gar nicht, wie man da bei diesem Buchcover und bei den Inhaltsangaben da irgendwas anderes erwarten kann. Deswegen finde ich, glaube ich, diese Bewertungen ergeben dann durchaus Sinn.
Die letzte aus dem Januar 2024 ist Dinos können Liebe. 5 Sterne. Die Autorinnen schaffen es auf einfache Weise, uns die Welt vor 150 Millionen Jahren durch die Augen ihrer Protagonistin zu zeigen. Dass auch Liebe mit Dinos möglich ist und nicht alle Fleischfresser sind, aber fleischliche Gelüste zu Wege bringen, lest die Stories um Miranda und es liest sich flüssig in einem durch.
Ja, das stimmt.
1-Sterne-Bewertung, um das Spektrum noch aufzuzeigen. Schade um die vertane Zeit. Was für ein geistiger Dünnschiss. Auf dieses Buch sind wir gekommen, weil unser Enkel alles über Dinos wissen möchte.
Ach du Scheiß, ja gut.
Also bitte. Also schaut man mal am Wochenende bei Amazon nach Dino-Büchern. Natürlich ist dieses Buch nicht für Kinder geeignet und war nur für uns Erwachsene gedacht. Unsere Neugier bestach uns, dieses Buch zu kaufen. Über den Inhalt lasse ich mich nicht aus, da ich nicht spoilern möchte. Aber mal ganz ehrlich, die wirklich primitiven Satzkonstruktionen machen beim Lesen keine Freunde. Und die Handlung ist so, sorry,
das stimmt, ich finde keine Worte. Da sind wirklich sehr, sehr seltsame Satzkonstruktionen, auch wo ich denke, so, da hat auch kein Lektorat stattgefunden. Also zum Beispiel, konnte sie sich nur erahnen.
Okay.
Und auch so Formulierungen wie der antike Zeitmesser statt eine Uhr.
Ja, ja.
In der Uni. Und was mich sehr gestört hat, dass sie auch dauernd mit sich selbst redet. Das hat mich genervt.
Ja, ihr fehlt natürlich schon ein Sparringspartner vor Ort irgendwie, ne? Ich frag mich gerade, wäre es besser gewesen, wenn ein Mann bei ihr gewesen wäre? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich meine, sie hätten halt
Sex gehabt, aber dann wäre natürlich diese Erregung auch ständig gar nicht aufgekommen. Aber sie hätte sich den Dinos nicht so geöffnet.
Hast du auch was über Dinos gelernt? Du bist ja Dino-Fan.
Ja, also, dass Dinos an ihren Hörnern erregt werden können, war eine ganz neue Leistung, dass sie Fische fangen können und dass sie eben sehr filigran Zweige steuern können. Das sind alles schon Thesen, die es in den nächsten Jahren zu prüfen geht. Man muss aber sagen, das Buch hat ja auch schon 10 Jahre auf der Uhr, auf dem antiken Zeitmesser.
Das macht ja in dem Fall auch nicht viel.
Nee, aber ich glaube, erst danach kamen ja diese ganzen Thesen mit, hatten Dinos Federn.
Ah ja, das hat mich auch gewundert.
Weil das könnte natürlich den beiden jungen Star-Autorinnen nochmal ganz andere Möglichkeit geben.
Noch eine Frage habe ich. Ja. Welche Geschichte hat dir am besten gefallen?
Ich glaube, der Triceratops war schon der, mit dem ich mich am meisten identifizieren konnte als Protagonist. Ich hätte ihm gerne auch einen richtigen Orgasmus gegönnt am Ende so, auch wenn ihm das natürlich nicht zusteht. Aber wie gesagt, ein bisschen ihm ein Rubbeln hätte, glaube ich, niemandem geschadet. Weil wenn sie diese Geschichten irgendwann erzählt, falls sie jemals in die Jetztzeit zurückkehrt, da wird niemand sagen, boah, bis zu dem Moment, wo du dem Triceratops einen runtergeholt hast, habe ich noch alles nachvollziehen können. Also sie ist da so in einem Sündenpfuhl gefangen, dass sie auch hätte einen Schritt weitergehen können. Es gibt ja auch so ganz kleine Saurier, die kommen ja auch da, werden einmal kurz erwähnt, diese Kompis.
Mini-Raptoren nennt sie sie,
glaube ich. Sagnatus oder so. Es gibt so ganz kleine, die halt wirklich nur 50 Zentimeter hoch sind. Und da wäre doch auch ein bisschen mehr gegangen, oder? Vielleicht.
Vermutlich. Wenn da, ja, hätte den ganzen Dino rein. Naja. mir ist noch eine Sache, die ich noch ansprechen will, was mir aufgefallen ist, dass sie das ganz auf so Formulierungen kommen wie, erst jetzt merkte sie das. Sie Hunger hatte, sie müde war oder sie verfolgt wurde oder sowas. Das fand ich irgendwie blöd. Also erst jetzt merkte sie, und das führt auch immer zu nichts.
Ja, weil sie offensichtlich der Lust sich so hingibt, dass sie dann immer plötzlich aufwacht, während schon, ich meine, das muss man ja auch sagen.
Ja, die Welt brennt eigentlich.
Die Welt brennt, genau. Es ist ja nicht so, dass sich so ein Fleischfresser, der groß ist, einfach anschleichen kann. Ich meine, die hört den wahrscheinlich Kilometer entfernt schon aufstapfen.
Ja, die Triceratops haben sie, glaube ich, irgendwann mal berührt. Und dann war sie aber so in Gedanken, dass sie das nicht gecheckt hat. Wo ich so, was? Also, mehrfach auch random Klimawandelkritik.
Wirklich?
Sie hat auch vorhin gesagt, Minustemperaturen gibt es ja seit der Klimaerwärmung nicht mehr.
Oh.
Und so 3-4 Mal kommt irgendwas mit der Klimaerwärmung, dass es ja keine Minusgrade mehr gibt. Fand ich auch spannend.
Ja, würdest du das drin schmökern oder es verhökern?
Also, ja, natürlich. Also, wir haben ja ganz am Anfang der Folge gesagt, es ist das beste Buch gewesen, aber auch nur von dem Trash-Inhalt. Also, es war sehr unterhaltsam, das zu lesen, aber auch nur auf einer peinlichen Ebene, dass ich mich dauerhaft geschämt habe, das zu lesen gerade. Ja. Und ich bin froh, dass ich alleine wohne. Aber ganz ehrlich, mich interessiert, was in Band 4 bis 6 passiert.
Ja, ein bisschen angefixt bin ich schon. Weil man also einerseits auch denken will, naja, was denken sie sich jetzt noch aus? Weil sie logischerweise aufgrund, und das fiel mir dann beim Lesen auch, aufgrund der Sodomie-Sachen und dass sie ja auch nicht, sag ich mal, von einem Dino vergewaltigt werden kann, haben die ja innerhalb dieses sehr engen Settings mit einer Paläontologin, die in der Vergangenheit reist und Sex mit Dinos hat, einen sehr begrenzten Spielraum.
Ja, es hat die aber auch in dem Podcast gesagt, dass sie irgendwann auch, glaube ich, diese Geschichte jetzt abgeschlossen haben, weil ihnen nichts mehr einfällt, worauf die noch Bock haben, das zu schreiben. Also die Ideen, solange sie Ideen haben, haben sie es geschrieben und dann haben sie aber irgendwann gemerkt, okay, jetzt ist die Geschichte auserzählt, jetzt gehen wir mal ins Weltall und gucken da mal, was da möglich ist.
Also auserzählt war das Ding schon nach dem ersten Band, muss man fairerweise sagen.
Ja, ne? Schon den Triceratops ist eigentlich schon, das ist
ein
Höhepunkt-Saurier.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist bisher das beste Buch, was wir gelesen haben. Das spricht aber weder für die Bitch-Bibel noch für Billy King, weil das Buch zum ersten Mal von den 3 Büchern, die wir gelesen haben, oder 4 mit Jeremy Fragrance, eingelöst hat, was draufsteht. Also Jeremy Fragrance' Story war nicht seine Story, hatte keinen Bock, das zu erzählen. Die Bitch-Bibel war keine Bibel in dem Sinne, sondern eine Autobiografie. Und über Billy King und das Leben mit Harald Glückler haben wir eigentlich sehr wenig erfahren. Hier ist genau das drin, was draufsteht.
Genau.
Jurassic Last.
Ja.
Aber ich würde es trotzdem auch verhökern.
Ja, weil, natürlich. Ne? Das kicken wir gleich hier in die Tonne.
Ja, ich habe hier so ein Bücherregal in der Nähe. Vielleicht stelle ich es mal rein und beobachte, wer das raushaut.
Auch mit deinen komischen vielen Zetteln da drin. Was sollen die Leute denn denken? Oh, das scheint ein wissenschaftliches Buch über Dinosaurier zu sein. Da hat sich aber jemand wirklich Mühe gegeben, das durchzulesen.
Aber das ist sind auch ein paar Taschentücher dazwischen. Das siehst du jetzt ja nicht. Ja, beim nächsten Mal wenden wir uns hoffentlich wieder anspruchsvollerer Literatur zu. Denn ja, wir haben ja noch so ein paar Sachen offen. Ich hätte ja Bock auf diese Paranormale.
Ja, machen wir als nächstes.
Ja, von Lisha und Lou, den Reality Stars. Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen zu informieren. Und vielleicht das Buch noch.
Total paranormal heißt es, glaube ich, oder?
Das hole ich mir gebraucht, ja.
Ich habe das schon zu Hause.
Ja, ja, klar. Sehr gut, ich freue mich darauf, ehrlich gesagt auch mal wieder ein bisschen was anderes jetzt zu lesen. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm.
Aber sag doch mal ehrlich, warst du auch erregt teilweise? Das hast du gar nicht gesagt. Ich frage dich jetzt als Freund, nicht als Podcast-Kollege.
Ja, schon.
Ja? Bisschen.
Ja, klar. Die Beschreibungen sind ja auch dieser erotischen Szenen, wenn sie einfach unter der Dusche masturbiert, das ist ja unabhängig vom Setting erstmal ganz nett.
Konnte sich reindenken.
Ein bisschen schon.
Okay,
gut. Gut, und mit diesem Höhepunkt enden wir hier auch unsere heutige Folge von Stuhllektüre. Vielen Dank, Gunnar. Und wir hören uns das nächste Mal wieder.
Ich freue mich drauf.
Tschüss.
In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.